Dritter Advent. Wieder eine Kerze mehr. Wenn es dunkel wäre, wäre es jetzt ein kleines bisschen heller gegenüber letzten Sonntag. Wir feiern diese Zeit in Richtung Weihnachten. Und in der Vorbereitung habe ich mich dann gefragt, braucht es diese Vorbereitung für Weihnachten? Das Fest fällt dieses Jahr wesentlich anders aus als in den Jahren davor. Vieles ist eingeschränkt und wir sind 2000 Jahre zu spät. Die Geburt von Jesus ist gewesen. Alles das, was Sie jetzt machen, ist in Erinnerung. In Erinnerung an das, was schon längst passiert ist. Ich finde es schön, wenn wir Geburtstage feiern können. Und jeder Geburtstag, den wir heute feiern, hat ja auch irgendwo den Vorlauf. Auch wenn wir uns nicht daran erinnern können, auch wir waren mal Teil einer Schwangerschaft. Jeder einzelne von uns. 9 Monate wurde auf uns gewartet. Man nennt das Schwangerschaft, aber es ist doch auch eine Art Advent, oder? Jede Frau, die schwanger geworden ist, wartet auf diesen Tag, dass dann endlich die Niederkunft erfolgt und man das Kind im Arm halten kann. Das ist ein besonderer Moment, auch für Väter. Wir sprechen dann davon, dass ein Mensch das Licht der Welt erblickt hat. Bis dahin war es dunkel, sehr wässrig. Plötzlich Licht. Ich glaube, niemand von uns kann sich daran erinnern, als dieser erste Moment da war, als wir unsere Augen aufgemacht haben und Licht gesehen haben. Das ist vorbeigegangen an uns. Und schauen wir in 1. Mose 1 in die Schöpfungsgeschichte hinein. Da sagt Gott, es werde Licht. In dieses ganze Chaos der Erde spricht Gott herein, es werde Licht und es ward Licht. Licht ist es etwas ganz phänomenal Wichtiges für uns. Und so war das auch ganz am Anfang etwas, was Gott in diese Welt hineingegeben hat. Wenn es heute Abend dunkel wird, dann machen wir noch ein paar Kerzen an, irgendwelche Lichter noch an. Gemütlich, romantisch, egal mal, wie ihr es zu Hause haben wollt. Und aus diesem Es werde Licht ist vielleicht der Gang zum Lichtschalter oder zur Fernbedienung, wo dann Licht angeschaltet wird. Wir mögen es, wenn es hell ist. Absolute Dunkelheit ist unheimlich. Stellt euch vor, hier dieser Raum wäre so abgeriegelt, wir kriegen das zum Glück nicht so hin, dass man nichts sehen könnte, absolut nichts. Es wäre irgendwie komisch, wenn man dann noch sagen würde, Thorsten, komm mal nach vorne, ich weiß nicht, wie lange es dauern würde, bis du dich durchgetastet hättest und vielleicht auch noch ein paar Leute vor dir dann Aua geschrien hätten, weil du sie irgendwo komisch getroffen hättest. Jedes Geräusch, was man dann wahrnimmt, kommt unheimlich vor. Es ist jetzt schon viele Jahre her, als mein Sohn mich dann endlich mal dazu bekommen hat, einen Hike zu machen. Pfadfinder wissen, was das ist. So 2 Tage durch den deutsch-luxemburgischen Nationalpark zu dibbeln. Unser Sohn kannte die Strecke schon, weil er es hinter sich hatte. Für mich ist das eigentlich etwas Untypisches. Ich bin nicht unbedingt so dieser Outdoor-Freak. Nicht ins Zelt reinlegen, das ist schon nicht unbedingt das, was ich gerne mache. Und dann da unter freiem Himmel, da irgendwie so in einer Höhle drinne, ich musste mich schon überwinden. Solange es hell war, war das ja alles in Ordnung. Es wurde natürlich auch da dunkel. Und ich habe mich dann schon gefragt, wie dunkel wird es? Welche Geräusche werden mich in der Nacht belästigen? Ich merke so, die Ranger, die lachen sich jetzt ein ins Fäustchen, die haben das irgendwo so richtig schön im Blut, denen mag das richtig fremd vorkommen, was ich jetzt erzähle. Ich habe mich gefragt, wer uns da nachts besuchen kommt. Und ich hatte nicht so einen Mumien-Schlafsack, der man dann irgendwo im Kopf zumachen kann, sondern meiner war oben relativ offen gewesen. Und ich merkte im Laufe der Nacht, der wurde unten immer kürzer und ich habe versucht, dann irgendwo den Kopf drin zu verstecken. Denn wir bekamen auch Besuch. Es raschelte da im Laub rum. Ich hörte Geräusche von den Bäumen, die ich zu Hause nicht hatte. Irgendwelche Vögel, die da rumkreischten. Und ich habe mich gefreut, als dann so morgens langsam die Sonne aufging. Wie viel ich in der Nacht geschlafen habe, weiß ich nicht. Aber es war einfach untypisch für mich. Wenn es zu Hause im Schlafzimmer dunkel ist, ist mir das ziemlich wurscht. Wenn ich da was höre, dann weiß ich auch, wer es ist. Aber so draußen, dann war das irgendwo so absolut fremd für mich. Dunkelheit hat irgendwas Unheimliches an sich. Und wir mögen es sicherlich im Regelfall, wenn mehr Licht da ist. Dunkelheit kann Angst machen. Gut, es gibt Menschen, die lieben es im Dunkeln, ihre finsteren Geschäfte zu machen. Wenn man denen dann das Licht ins Gesicht strahlt, dann fühlen sie sich ertappt, entdeckt, huch, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, schnell weg. Aber ich glaube, im Allgemeinen lieben wir es, wenn es hell ist. Jetzt in dieser Jahreszeit, wo es dann häufig so verhangen ist, ich freue mich, dass heute die Sonne draußen ist, kreuzt jetzt irgendwie durch mein Konzept, weil ich wollte jetzt eigentlich sagen, wenn es dann so verhangen ist wie heute, nein, Gott sei Dank, es ist mal anders, aber gestern war es ziemlich verhangen gewesen, dann mögen wir es, wenn Lichter angehen. Ja, ich bin gestern Abend noch so ein Dämmerlicht durch die Innenstadt. Es war recht ungefährlich gewesen, weil ganz wenig Leute unterwegs waren. Aber ich habe mich erfreut an den vielen Lichtern, die jetzt draußen sind. Ich finde es schön. Aber ist es wirklich alles, woran wir uns erfreuen können, wenn wir an die Lichter zur Advent- und Weihnachtszeit uns freuen? Ich denke, jetzt wird Zeit, dass wir uns die Kurve kriegen in Richtung Bibelstelle. In Johannes 12, Vers 46, wir sehen es gleich auch an der Wand, ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf das, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Das sagt Jesus von sich. Ich bin als Licht in die Welt gekommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr die Nachrichten hört, wenn ihr sie seht. Ich mag bald nicht mehr hinschauen. Auf der einen Seite interessiert mich, was in der Welt los ist, aber immer dieses eine Thema, das mag fast wie Dunkelheit auf uns runterfallen. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen jetzt einfach nur noch angsterschüttert zu Hause sitzen, weil sie das Licht des Lebens nicht in ihrem Herzen haben. Vielleicht auch, weil sie einfach ängstlich sind oder auch in die Risikogruppen reingehören. Auch dafür habe ich Verständnis. Aber Jesus ist gekommen als das Licht für die Welt. Er kam, um der Dunkelheit ein Ende zu setzen. Und da, wo er hinging, da war Licht. Menschen wurden gesund, Tote wurden auferweckt. Da passierten Dinge, die absolut übernatürlich waren. Warum ging das so? Ich hatte eben von der Schöpfung gesprochen. Er war in einem ganz engen Kontakt mit dem Vater. So, jetzt sollte der nächste Vers kommen, aber das tut er nicht. In Johannes 12, Vers 45 heißt es, und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Jesus als das Abbild Gottes auf der Erde. Es gibt ja den einen oder anderen Sohn, der seinem Vater sehr ähnlich sieht. Bei uns ist das nicht ganz so. Vielleicht liegt es daran, dass unser Sohn eben doch noch eine ganze Reihe Jahre jünger ist. Vielleicht sieht er im Alter dann ähnlich aus wie ich. Aber Jesus sagt von sich aus, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Er sieht den Vater. Das Licht, das in die Welt gesandt wurde, das ist direkt vom Himmel. Und ich glaube, dieses dieses Spiel, auch wenn ich das gerade so auf meinen Sohn übertragen habe, es gibt vielleicht dann noch mehr Ähnlichkeiten an anderen Personen, das ist das, was wir widerspiegeln sollen. Jesus als das Bild vom Himmel auf der Erde. Vorbildfunktion. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Und ich denke, dass da viel drin steckt, was unser Leben prägen soll. So, jetzt niemand hat von uns Jesus gesehen. Wir können also nicht rein äußerlich ihm ähnlich werden. Und Gott sei Dank, du bist ein Original. Ich erinnere an eine Predigt von vor kurzer Zeit. Du bist ein Meisterstück Gottes. Aber in dir soll das sichtbar werden, durch dich soll das sichtbar werden, was Gott in dich hineingelegt hat. Das bedeutet, du sollst das Licht der Welt sein, weil Jesus läuft jetzt nicht mehr über diese Erde. Und damit du das vielleicht noch ein bisschen festhalten kannst, in Matthäus 5, in den Versen 14 bis 16 steht es, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Manch einer denkt, ach, ich bin doch so gering, ich bin doch so klein, ich kann das nicht. Oder lass es doch jemand anders tun. Ich weiß nicht, wer jemand anders kennt. Ich habe ihn noch nicht kennengelernt, aber in der Ausdrucksweise findet man diese Person immer wieder, dass jemand anders etwas tun soll. Aber ich glaube, dass Gott uns herausfordert, auch im Kleinen treu zu sein. Ich weiß ja nicht, wer zu Hause so ein Teelicht anmacht, jetzt in der Adventszeit. Ich glaube, dass wir eher so wie am Adventskranz hier die Kerzen anmachen und die Teelichter irgendwo nicht unbedingt die erste Geige spielen. Aber ich finde es einfach schön, wenn so ein Teelicht den richtigen Platz ausfüllt. Unter einer Teekanne den Tee warm hält. Das bleibt ein bisschen länger angenehm, der Tee schmeckt dann länger. Aber wenn wir dann viele kleine Kerzen haben, dann wird das noch effektiver, heller, irgendwann noch ein Stück wärmer. Und so glaube ich, dass selbst die kleinen Lichtchen, die immer so sagen, ach, lass mich doch irgendwo im Hintergrund sein, in der Gemeinschaft wieder viel, viel mehr abgeben, Licht und auch Wärme. Niemand ist dazu bestimmt, sich irgendwo in die Ecke zu stellen und dann ganz leise im Versteck zu bleiben. Das Licht soll sichtbar sein. Das Licht soll in diese Welt hineingetragen werden. Und so heißt es ja in dem Vers 16, den ich eben schon gelesen habe, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Was du und ich tust, das soll den Vater im Himmel preisen. Hören wir das gerne? Irgendwo ist doch so dieses Schulterklopfen, hast du gut gemacht, das haben wir doch auch ganz gerne. Ne? Und wir machen ja auch vieles gut. Ich habe mich heute Morgen in der Lobpreiszeit wirklich wohlgefühlt. Eine super Zeit. Gott will uns begegnen. Und dann darf man auch mal sagen an das Lobpreisteam, ihr habt das klasse gemacht. Vielen Dank, dass ihr dient. Und es gibt viele, viele andere Situationen, die im Laufen im Hintergrund, wenn ich jetzt alles aufzählen würde, ich glaube, hier wäre für jeden Einzelnen etwas, wo wir sagen könnten, das hast du gut gemacht. Du hast das Licht in diese Welt hineingetragen durch das, was du jetzt gerade getan hast. Aber wir sind häufig so an Stellen, wo wir eben aus unserer alten Prägung heraus reagieren. Es gibt Menschen, die sind ohne Vater aufgewachsen. Wie sollen sie den Vater als Vorbild verkörpern? Geht nicht. Oder andere haben vielleicht den Vater eher als abwesenden Vater erlebt. War zwar da, aber doch nicht irgendwo greifbar. Oder für manch einen war man nie gut genug gewesen. So ein Spruch, den mal ein Bekannter dann gehört hat von seinem Vater: Du kannst einen Hammer mit zwei Händen anfassen und triffst trotzdem noch beim Nagelschlagen deinen Daumen. Funktioniert nicht. Aber der war immer runtergedrückt worden von seinem Vater. Und dann gibt es die Väter, denen man gerne nacheifert und sagt: Mensch, das ist das Vorbild, dem will ich nacheifern. Und jeder von uns hat da ganz andere Erfahrungen gemacht. Und das prägt natürlich dann auch unser Vorbild und das prägt das, was wir tun. Und wenn wir dann an Gott denken, der wirklich voller Liebe, voller Licht ist, dann fällt es uns manchmal schwer, die Kurve zu kriegen und zu glauben, dass Gott anders ist als das Vorbild, was wir gerade vor uns hatten. Deshalb brauchen wir diese immerwährende Erinnerung daran, dass das Bild, das vom Himmel her kommt, dass das, was Jesus in diese Welt hineingetragen hat, die Liebe des Vaters ist, die uns zum Leuchten bringen will. Dass wir hell sind in dieser Zeit. Ich möchte nochmal zu den Kerzen kommen. Heute Morgen sind sie angezündet worden. Ich habe nicht gesehen, dass sich eine davon gewehrt hat. Das Feuerzeug kam dran, der Docht hat die Flamme aufgenommen und jetzt brennen sie und verbreiten einen schönen Anblick, an dem wir uns erfreuen können. Keine dieser Kerzen wehrt sich zu leuchten, bis sie ganz unten angekommen ist und der Docht umkippt in der Kerze und ausgeht. Eine Kerze verzehrt sich für uns, ohne sich dagegen zu wehren. Das jetzt so ganz auf uns zu übertragen, das wird vielleicht ein bisschen wehtun. Wenn du vom Heiligen Geist angezündet wirst, zu brennen, zu brennen, zu brennen, das zu tun, was Gott durch dich tun möchte. Ich weiß nicht, ob mir das immer gelungen ist. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, wie oft ich dann irgendwo vielleicht in die Luft geschlagen habe und gesagt: Nee, Herr, will ich nicht. Und dann mich immer wieder daran erinnern zu lassen, ich darf meinen Eifer ins Reich Gottes investieren. Ich darf mich investieren, ich darf mich verzehren, auch wenn es manchmal richtig schwer wird und weh tut. Weil ich weiß nicht, also Wachs und Kerze, die haben vermutlich keine Gefühle, aber wenn uns was weh tut, dann spüren wir das. Ich möchte an einen Mann erinnern aus dem Alten Testament, den wir sehr gut kennen, die wir die Bibel kennen, König David. Das war schon eine ganz besondere Person. Und als ich über diesen Vers, den ich gleich zitieren werde, nachdachte, dachte ich manchmal, irgendwo passt das ganze Bild nicht mit dem zusammen, was ich eigentlich von Gott habe. David, ein Mann, der mit unheimlich viel verschiedenen Situationen umgegangen ist, der Gott lobte, Gott pries und buff, auch irgendwo in Sünde reinfiel. Sünde, die im Wort Gottes niedergeschrieben ist, wo wir uns dann heute fragen können, ups, wir sagen doch immer, dass die Sünde in das tiefste Stelle des Meeres versenkt wird und dann denkt keiner mehr dran. Und dann schlagen wir die Bibel auf und dann lesen wir von David, welche Klöpse er in seinem Leben hatte. Also ich weiß nicht, ob ich haben möchte, dass meine Sünden irgendwo in einem Buch veröffentlicht werden, was Millionen von Leuten lesen können. Aber ich glaube, dass Gott uns hier ein Beispiel geben wollte, wie dieser Mann tickt, welche Höhen er erlebt hat und durch welche Tiefen er durchgegangen ist. Im Psalm 69, Vers 10 lesen wir dann, dass David sagt: Denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. In einer anderen Übersetzung wurde hier auch übersetzt: Die Liebe für dein Haus hat mich verzehrt. Und ich glaube, dass das kleine Bild hier in Richtung Kerze, die sich aufzehrt für uns, sie macht es nicht für sich. Wie weit zehre ich mich auf? Wie weit lasse ich mich mitnehmen in das, was Gott will, damit das, was er will, was Gott will, in dieser Zeit geschieht? Ich frage mich das selber immer wieder. Wir können tun, was wir wollen. Ich habe das gerade auch in den letzten Tagen dann noch so mitbekommen, wie im Gespräch, als es dann um den Heimgang von Manfred ging, dann auch so die Frage dann von dem einen oder anderen im Raum gestellt wurde, habe ich denn genug gemacht, um Manfred zu begleiten? Das sind so Momente, wo wir diese Frage sowieso immer wieder stellen. Habe ich genug gemacht? Gerade wenn wir so an Punkte kommen, wo man dann eben auch das Ende vor sich sieht. Manfred ist angekommen, Gott sei Dank. Brauchte nicht lange leiden. Und trotzdem haben wir dann häufig die Gedanken, habe ich alles getan? Habe ich mich verzehrt für sein Reich? Gott weiß es. Und da, wo wir versagt haben, dürfen wir zu Gott kommen und er wird uns da auch vergeben. Das ist sein Wort, das ist seine Art, das ist seine Liebe, die uns mitnimmt. Er ist das Licht in die Welt gekommen und du bist das Licht in dieser Zeit. Ich habe festgestellt, gerade auch in den letzten Monaten, dass so manch ein bekannter Reich Gottes Arbeiter Schatten geworfen hat. Ich finde es schade, bedauerlich, gerade wenn da möglicherweise einer im Dienst auch schon älter geworden ist und plötzlich Dinge geschehen, die Schatten werfen. Und ich glaube, auch da ist Vergebung. Und ich sage das in aller Demut. Und es ist auch mein Gebet, durchzustehen, durchzuhalten, keine miesen Schatten zu werfen, sondern das Licht des Lebens weiterzugeben. Es geht, es ist möglich. In Epheser 5, in den Versen 8 und 9 heißt es, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Frucht des Geistes kennen wir. Frucht des Fleisches kennen wir und es gibt die Frucht des Lichts. Eine Frucht, die die Menschen sehen, die sie spüren dürfen. Es ist die Wahrheit, es ist Gerechtigkeit und die Güte Gottes zu den Menschen bringt. Deshalb, wenn wir vom Licht reden, dann haben wir auch Frucht des Lichts zu tragen. Und das sollte in dieser Zeit durch uns in diese Zeit hineingetragen werden. Auch wenn wir jetzt so viel auf Distanz gehen müssen. Wir haben viele technische Möglichkeiten, in Kontakt mit Menschen zu sein. Nutzen wir diese Zeit, um wirklich die Ankunft von Jesus im Blickfeld zu behalten. Ich stellte am Anfang der Predigt die Frage, braucht es heute diese Zeit des Wartens auf die Ankunft von Jesus? Ja, es braucht diese Zeit. Einerseits erinnern wir an das, was schon gewesen ist. Wir feiern Weihnachten, weil Jesus auf diese Erde kam. Aber wir sind noch in einer anderen Adventszeit dran und die endet nicht am 24.12. Jesus kommt wieder. Und bis dahin gilt der Auftrag, Licht zu sein, das Licht des Lebens in diese Zeit hineinzutragen. Und wir wissen, Jesus kommt nicht wieder als kleines Kind, er kommt wieder, um seine Braut heimzuholen. Wir werden zubereitet, wir als Gemeinde. Und da gehören noch viele mit dazu, die noch nicht hier sitzen, die noch nicht irgendwo in anderen Kirchen und Gemeinden sitzen, die ihr Leben noch nicht Jesus gegeben haben. Nutzen wir diese Zeit, auf Jesus zu warten, Wegweiser zu sein, Vorbild zu sein, hinzuweisen auf den, der wiederkommen wird. Wir wissen nicht wann, aber er kommt wieder. Vier kleine Punkte. Was nehmen wir heute aus der Predigt wieder mit? Licht vertreibt die Finsternis. Kennen wir, ne? Aber ich glaube, wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass da, wo du bist, die Finsternis verschwinden soll. Eine Kerze strengt sich nicht an, um zu leuchten. Die leuchtet einfach. Mehr oder weniger gut? Ich hatte gestern so ein Teelicht angemacht. Die glimmte einfach nur vor sich her. Keine Ahnung, was da für ein Wachs drin war. Aber die ging nicht aus. Und ich glaube, wenn ich ein bisschen Wachs weggekippt hätte, dann wäre es auch größer geworden. Sei ein Licht, damit der Vater im Himmel geehrt wird. Es geht nicht erstmal um uns. Es geht um die Ehre des Vaters. Und ganz wichtig, lebe in der Erwartungshaltung, dass Jesus wiederkommt. Er kommt wieder. Nicht am 24.12. Ich weiß nicht. Wann? Weil er hängt nicht an den Terminen, die wir setzen. Und so glaube ich, dass wir in diese Zeit hineingesetzt sind, um es hell zu machen. Da, wo du bist, da soll es hell werden. Und wir wollen dranbleiben an ihm und ihn ehren. Amen. Das Lobpreisteam darf schon nach vorne kommen. Ihr habt, glaube ich, noch ein Lied vorbereitet.